Die Bedrohungslage nimmt schon seit einigen Jahren zu und zeigt aus meiner Sicht, dass da die Islamische Republik nach Möglichkeiten sucht, europäische Gesellschaften anzugreifen, primär jüdische und israelische Ziele, aber durchaus auch oppositionelle.
Knicks Talks, der Podcast zu aktuellen Themen der Islamismusprävention.
Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge von Knicks Talks. Ich bin Piotr Suda von der IFAK e.V., dem Verein für multikulturelle Kinder- und Jugendhilfe, und ich moderiere diese Folge. Mitgearbeitet haben meine Kollegin Anja Joost und mein Kollege Stefan Wieres. Wenn in Deutschland über Islamismus gesprochen wird, stehen häufig sunnitisch geprägte Strömungen im Mittelpunkt, etwa der Salafismus oder Gruppierungen wie der sogenannte Islamische Staat. Deutlich seltener geht es um schiitisch-islamistische Strukturen und um die Rolle des Iran als politisch-religiösen Akteur. Die jüngsten Angriffe Israels und der USA auf den Iran und die damit verbundene Eskalation haben die Rolle der Islamischen Republik erneut in den Fokus gerückt. In dieser Folge geht es jedoch weniger um eine tagespolitische Einordnung des Konflikts. Im Mittelpunkt stehen schiitisch-islamistische Strukturen und Iran-nahe Netzwerke in Deutschland. Ihre Bedeutung für islamistische Milieus hierzulande, der Druck auf Regimekritikerinnen und Kritiker, antisemitische Feindbilder und die Frage, welche Relevanz das Thema für die Präventionsarbeit haben kann. Hierzu habe ich mit Dr. Guido Steinberg gesprochen. Heute begrüßen wir Dr. Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Islamismus, Terrorismus und Sicherheitspolitik und ist damit genau der richtige Gesprächspartner für unser heutiges Thema. Herr Steinberg, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo Herr Suda, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Wie würden Sie die Relevanz des schiitischen Islamismus iranischer Lesart in Deutschland grundsätzlich einordnen? Eher als Randphänomen oder als ein relevantes, aber vielleicht unterschätztes Thema?
Ich bin tatsächlich der Überzeugung, dass der schiitische Islamismus in der Prägung der Islamischen Republik Iran ein sträflich unterschätztes Thema ist. Und das gilt praktisch für die letzten rund 25 Jahre und hat viel mit unserer Aufmerksamkeitsökonomie zu tun und gar nicht so sehr mit der mangelnden Relevanz des Themas. Seit 2001 dominieren sunnitische Islamisten wie Al-Qaida die öffentliche Wahrnehmung. In den 1990er Jahren war das noch ganz anders. Und auch in den 1980er Jahren, da stand die Islamische Republik im Vordergrund. Und da haben auch die Iraner und pro-iranische Gruppen deutlich mehr Anschläge und vor allem sehr viel tödlichere Anschläge in Europa und anderswo in der Welt verübt.
Angesichts der Relevanz, die Sie hier bereits andeuten, macht es Sinn, noch einen Blick auf den schiitischen Islamismus zu richten. Was zeichnet oder was kennzeichnet diesen schiitischen Islamismus iranischer Prägung und worin unterscheidet er sich von sunnitisch-islamistischen Strömungen?
Ja, der vielleicht wichtigste Unterschied zum sunnitischen Islamismus und zugleich das wichtigste Charakteristikum des schiitischen Islamismus ist die herausgehobene Bedeutung einer Führungsperson. Der Revolutionsführer Ayatollah Ruhollah Khomeini hat das einmal die Herrschaft des Rechtsgelehrten genannt. Nach seiner Interpretation muss der jeweils führende islamische Rechtsgelehrte seiner Zeit den islamischen Staat anführen, dort als Herrscher fungieren, und zwar in Abwesenheit des Imam Mahdi. Der Imam Mahdi ist eine messiasähnliche Figur, der 12. Imam der Schiiten, der am Ende der Zeit wieder auf Erden zurückkommt. Und der oberste Rechtsgelehrte, das ist der Stellvertreter des Mahdi, des Imam al-Mahdi auf Erden, und übernimmt in seinem Auftrag oder letzten Endes als Ersatz für ihn die politische und die geistige Führung im islamischen Staat. Und als dann die islamische Revolution tatsächlich dazu geführt hat, dass Islamisten die Chance hatten, einen Staat zu beherrschen, da hat dann Khomeini sehr schnell gesagt, dieser oberste Rechtsgelehrte, das bin ich. Und diese starke Position, die autoritäre Herrschaft und auch der Führungsanspruch dieser Person über schiitische Islamisten weltweit, also nicht nur iranische Islamisten, sondern auch bahrainische Islamisten oder irakische Islamisten und libanesische Islamisten, Das zeichnet diesen Islamismus aus. Und das unterscheidet ihn sehr stark von sunnitischem Islamismus, der geprägt ist von einer großen Zersplitterung religiöser und auch politischer Autorität. Das macht gleichzeitig diesen Islamismus im Konfliktfall zu einer sehr viel stärkeren, wirkmächtigeren Kraft. Bei Al-Qaida und selbst beim Islamischen Staat haben wir es dann eben doch mit eher kleinen terroristischen Gruppierungen zu tun. Bei der Islamischen Republik mit einem Staat, die durchaus in der Lage war, die Machtinstrumente, die durchaus nicht unerheblichen Machtinstrumente des iranischen Staates für die Förderung von Islamismus weltweit einzusetzen.
Was würden Sie sagen, wie funktionieren diese Beziehungen und welche Rolle spielen sie für die iranische Sicherheits- und Außenpolitik?
Ja, diese Beziehungen zu nichtstaatlichen Gruppierungen sind für die Außenpolitik der Islamischen Republik von überragender Bedeutung. Und das hat etwas damit zu tun, dass die Islamische Republik seit Anbeginn weitgehend isoliert war. Sie hatte nur einen staatlichen Verbündeten und das war seit 1980 das Syrien von Hafiz al-Assad und später von Bashar al-Assad. Also ein eher kleiner, ein eher schwacher Staat. Und die Islamische Republik hat versucht, diese Isolierung und die geringe Zahl der Partner dadurch auszugleichen, dass sie ähnlich oder gleichgesinnte Islamisten in der arabischen Welt, aber auch in Südasien gefördert hat. Die allerwichtigste Gruppierung dieser Art ist die libanesische Hisbollah, die sehr, sehr stark von Iran abhängig ist. Auch die Führerschaft des obersten Rechtsgelehrten, also zunächst einmal die von Imam Khomeini, dann aber auch die seines Nachfolgers Khamenei, vorbehaltlos anerkannt hat. Es gibt auch sehr, sehr starke und enge Beziehungen zu irakischen Schiitenmilizen, die ebenfalls seit den 1980er Jahren aufgebaut wurden. Die Beziehungen zu anderen Akteuren sind dabei aber allerdings oft schwächer. Die Hamas ist eine sunnitische Organisation, die vor allem aus pragmatischen Gründen die Unterstützung Irans annimmt. Da hat es aber einmal auch zwischen 2012 und 2017 eine längere Eiszeit gegeben, bei der die Unterstützung Irans weit zurückgefahren wurde. Und es gibt auch noch die jemenitischen Houthis, die ja sind saiditische Schiiten. Das ist eine Glaubensrichtung, die nicht so allzu viel mit dem 12er schiitischen Islam der Islamischen Republik zu tun hat. Die stehen ihr aber durchaus ideologisch etwas näher als die Hamas, sind aber gleichzeitig so stark und so sehr an innerjemenitischen Entwicklungen interessiert, dass man sie wohl eher als Partner denn als Proxy bezeichnen muss. Das ist ja das neuhochdeutsche Wort für die Stellvertreter, die Iran in der Region so hat. Also die Hisbollah und Organisationen wie die Hisbollah-Bataillone im Irak, das sind die Organisationen, die besonders eng an Iran angebunden sind und die letzten Endes das tun, was Iran von ihnen verlangt.
Sie haben jetzt Irak genannt, Libanon, Jemen. Richten wir den Blick jetzt mal nach oder auf Deutschland. Hier stellt sich die Frage, wie die iranische Einflussnahme hierzulande konkret aussieht und wie sehr dabei auf schiitisch-islamistische Akteure zurückgegriffen wird. Was würden Sie sagen, welche Rolle spielen schiitisch-islamistische bzw. Iran-nahe Strukturen in Deutschland für Iran?
Die Islamische Republik Iran hat in Deutschland eine ganz ordentliche Zahl von Anhängern und die werden in der Regel durch ein Geflecht von verschiedenen Institutionen geführt. Ganz wichtig sind die iranische Botschaft in Berlin und verschiedene Konsulate. An zweiter Stelle kam dann bis zum Juli 2024, bis zu seiner Schließung, das Islamische Zentrum in Hamburg, das nicht nur eine Moschee, nicht nur religiöses Zentrum, sondern auch eine Art nachrichtendienstliches Zentrum war. Und dann kommen alle möglichen Moscheen, Kulturzentren, die in der Regel von iranfreundlichen Anhängern der Hisbollah oder auch anderer Gruppierungen, wie beispielsweise der Amal, betrieben werden, die dann allerdings eine sehr verschiedene, sehr unterschiedliche Art der Anbindung an die iranische Zentrale unterhalten. Das Problem ist so ein bisschen, dass die Strukturen bis 2023, 2024 recht klar waren. Da standen Botschaft und Islamisches Zentrum Hamburg im Mittelpunkt. Viele schiitische Moscheen, vor allem die von libanesischen Schiiten mit einer Affiliation in Richtung Hisbollah, die orientierten sich an diesem Islamischen Zentrum Hamburg. Nun wurde dieses Zentrum allerdings zuerst durchsucht, noch 2023, und dann 2024 geschlossen. Seitdem sind diese Strukturen etwas führerloser. Und hinzu kommt dann auch noch, dass der deutsche Staat ja nicht nur das Islamische Zentrum Hamburg geschlossen hat, sondern seit 2020 auch verstärkt gegen Hisbollah-nahe Gemeinden vorgeht. Da hat es Durchsuchungen gegeben mit oft durchaus überraschenden Ergebnissen. Und das hat dazu geführt, dass diese offiziellen, sichtbaren Strukturen an Bedeutung verloren haben. Es ist zumindest öffentlich nicht bekannt, inwieweit die Islamische Republik oder auch die Hisbollah in der Lage waren, diese Strukturen vollumfänglich zu ersetzen.
Sie haben gerade angesprochen, es gab bei Durchsuchung überraschende Befunde und Einsichten. Können Sie vielleicht kurz darauf eingehen?
Ja, es hat mittlerweile einige Verfahren gegeben wegen Mitgliedschaft und Unterstützung in der Hisbollah. Und da gab es durchaus einige spektakuläre Ergebnisse. So wurde beispielsweise ein Funktionär einer Moschee aus Norddeutschland dann auf Bildern gesehen, die ihn zeigten beim bewaffneten Kampf in Syrien in der Uniform der Spezialkräfte der Hisbollah. Also das hat so ein bisschen gezeigt, dass man durchaus auch als Kampftourist, als Kriegstourist mit der Hisbollah nach Syrien gehen konnte und nach einigen Wochen dann ins bequeme Deutschland oder auch in andere Gegenden in Europa zurückkehren konnte. Es hat ein zweites Verfahren gegeben, da wurde dann sehr stark deutlich, dass die Hisbollah ihr Drohnenprogramm mit kommerziell beschafften Komponenten aus Deutschland und Europa betreibt. Dieses Material wurde wohl, zumindest wenn man den Angaben der Staatsanwaltschaft glauben mag, in ganz, ganz großer Zahl in den Libanon geschafft. Also da hat man, glaube, da haben die deutschen Sicherheitsbehörden erst sehr langsam bemerkt, was sich da in Deutschland so alles tut. Offensichtlich hat auch die Hisbollah nicht mit einer so entschlossenen Reaktion des deutschen Staates mehr gerechnet. Und deswegen war eben bei diesen vielen Durchsuchungen auch so viel zu finden.
Besteht Ihrer Meinung nach oder Ihrer Einschätzung nach auch eine Gefahr für Deutschland, die von der Hisbollah oder anderen Gruppierungen ausgeht?
Es gibt ganz deutlich eine terroristische Gefahr, die von der Islamischen Republik und auch von ihren Verbündeten ausgeht. Wir haben da eine ganz deutliche Steigerung der Zahlen von Anschlagsplanungen, die auf schiitisch-islamistische Akteure in den letzten Jahren zurückgehen. Wir haben da einmal die Aktivitäten der Islamischen Republik selbst. In der Vergangenheit haben die Personal geschickt nach Europa und haben dann gemeinsam mit lokalem Personal Anschläge verübt. Es gibt dieses historische Beispiel von 1992, dass ein iranischer Attentäter mit Hilfe von libanesischen Islamisten aus Berlin ein Attentat auf kurdische Oppositionspolitiker verübt hat. Das geschah in einem Restaurant namens Mykonos in West-Berlin und ist auch unter diesem Namen bekannt, berühmt, berüchtigt geworden. So Anschläge dieser Art hat es nun in den letzten Jahren nicht mehr gegeben. Allerdings gibt es immer mal wieder Versuche von Personal der iranischen Geheimdienste und auch von Personal des sogenannten Kurzkorps der Revolutionsgarden, Kriminelle in Europa für Anschläge zu gewinnen. Und das durchaus mit einigen Erfolgen. Der letzte ganz große Anschlagsplan, der liegt schon einige Jahre zurück. Da hat nämlich ein Mitarbeiter des iranischen Geheimdienstes und gleichzeitig Mitarbeiter der Botschaft in Wien Sprengstoff an Attentäter ausgegeben. Die sollten mit diesem Sprengstoff eine Versammlung der oppositionellen Volksmujahedin in Paris angreifen. Das Attentat ist gescheitert. Der Täter wurde in Deutschland verhaftet und dann in Belgien vor Gericht gestellt und verurteilt. Das ist so ein Beispiel dafür, was die Iraner hier in Europa so machen. In letzter Zeit kann man nun beobachten, dass sie sogenannte Wegwerfagenten benutzen. Das ist ein etwas unschönes Wort, was Eingang gefunden hat in die Debatte, vor allem im Zusammenhang mit Aktivitäten russischer Geheimdienste. Allerdings gab es da wohl einen Offiziellen aus einer irakischen Schiitenmiliz mit engen Bindungen an die Garden. Der hat ganz einfach junge Leute, noch nicht einmal Islamisten, teilweise Muslime, aber sonst junge Leute, gefunden, denen er Geld gezahlt hat, einige hundert Dollar, und die dann Anschläge verübt haben, Brandanschläge beispielsweise oder auch Anschläge mit Schusswaffen auf ein Restaurant in München, auf jüdische Ziele in den Niederlanden, in Belgien und auch in Großbritannien. Und zumindest in einem Fall sind da zwei Personen in Großbritannien letzt worden. Das ist so, ja, das zeigt so ein bisschen, wie divers da die Bedrohungslage ist. Die hat durchaus etwas mit dem gegenwärtigen Krieg zwischen den USA und Iran zu tun. Aber die Bedrohungslage nimmt schon seit einigen Jahren zu und zeigt aus meiner Sicht, dass da die Islamische Republik nach Möglichkeiten sucht, europäische Gesellschaften anzugreifen, primär jüdische und israelische Ziele, aber durchaus auch oppositionelle. Und es kann aus meiner Sicht sehr gut sein, dass, wenn jetzt der Krieg abebben sollte, wenn es da tatsächlich zu einer zumindest teilweisen Lösung zwischen den USA und Iran kommt, dass dann die Islamische Republik sich verstärkt bemühen wird, die Opposition weiter zu schwächen.
Man sieht also ein durchaus relevantes Thema für die innere Sicherheit. Oppositionelle haben Sie gerade angesprochen. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu der iranischen Diaspora in Deutschland. Es leben in Deutschland viele Menschen mit iranischer Familiengeschichte. Man spricht von etwa über 300.000 Menschen, darunter auch zahlreiche Kritikerinnen und Kritiker des iranischen Regimes. Wie würden Sie das Verhältnis zwischen der iranischen Diaspora in Deutschland und den von Ihnen beschriebenen Iran-nahen bzw. regimefreundlichen Strukturen beschreiben?
Ja, das Kräfteverhältnis in der iranischen Diaspora, das ist ganz klar. Man geht, das ist richtig, von etwa 300.000 plus iranischstämmigen aus. Und die überwiegende Mehrzahl dieser Iraner lebt hier, weil sie nicht in der Islamischen Republik leben wollte. Sie sind erklärte oder auch stille Gegner der Islamischen Republik. Und das Verhältnis zu diesem Regime ihres Heimatlandes hat sich in den letzten Jahren massiv verschlechtert. Und das hat vor allem damit zu tun, dass die Islamische Republik mehrfach brutal gegen Protestbewegungen vorgegangen ist. Zuletzt vor allem im Januar 2026 mit sehr, sehr vielen Toten. Die Zahlen sind immer noch umstritten. Man geht da im Minimum von 7.000, 8.000 aus. Die meisten Stimmen aus der Opposition gehen allerdings eher von einer Zahl von etwa 30.000 bis 40.000 Toten aus. Und die Folge ist natürlich, dass die iranische Diaspora unglaublich polarisiert ist. Das betrifft zunächst einmal das Verhältnis zu Pro-Regime-Kräften, mit denen es letzten Endes überhaupt keine Beziehungen gibt. Es betrifft aber auch die Diaspora selbst, die höchst zerstritten ist. Die wichtigste Konfliktlinie ist die zwischen eher linken Gruppierungen. Die werden angeführt von den sogenannten Volksmujahedin. Das ist eine alte linksmarxistische Gruppierung, die vor allem in Frankreich noch stark ist. Und auf der anderen Seite haben wir die Anhänger von Reza Pahlavi. Das ist der Sohn des alten Schah, der so in den letzten zwei Jahren zumindest in der Öffentlichkeit etwas häufiger auftaucht und dessen Anhänger doch für ordentliche Furore sorgen und zumindest verbal seine Gegner, vor allem seine linken Gegner, doch sehr massiv bekämpfen.
Können Sie vielleicht noch kurz was dazu sagen, wie die Iran-nahen Kräfte versuchen, eben diese oppositionellen Kräfte einzuschüchtern und die offizielle Politik des Iran durchzusetzen auf Kosten von Regimekritikerinnen und Regimekritikern?
Ja, zunächst einmal gibt es Attentate und Attentatspläne auf prominente Oppositionelle im Ausland. Das hat eine lange Geschichte. Schon in den 1980er Jahren hat die Islamische Republik mit enormer Gewalt all diejenigen verfolgt, die es für relevante Gegner hielt. Und diese Politik hat die Islamische Republik über die Jahrzehnte fortgeführt. In Deutschland gibt es solche Attentatspläne meines Wissens in den letzten Jahren nicht. Es hat einige Attentatsversuche gegeben in den Niederlanden oder auch in Skandinavien, wo einige oppositionelle, separatistische Gruppen vor allem sehr, sehr stark sind. Aber Es gibt durchaus Aktivitäten der iranischen Geheimdienste. Man kann beispielsweise beobachten, immer wieder beobachten, dass Personal aus den Botschaften etwa filmt, wenn es anti-iranische Demonstrationen gibt, wenn etwa Anhänger des Schahsohns in München demonstrieren. Also es gibt da verschiedene Versuche und es gibt natürlich die Methode, dass es Anrufe aus dem Iran gibt und dass Druck gemacht wird auf Exil-Iraner dadurch, dass man ihnen Repressalien gegen ihre Familien oder gegen ihre Freunde in Iran androht. Also da gibt es ein weites Spektrum. Und die Islamische Republik scheut sich nicht, dieses Spektrum einzusetzen. Es ist ganz offenbar das Ziel Teherans, jegliche Opposition im Ausland schon im Keim zu ersticken.
Sie haben gerade beschrieben, wie Regimekritikerinnen und Kritiker auch im Ausland unter Druck gesetzt werden. Ich würde den Blick gerne noch auf einen weiteren Aspekt richten, und zwar die ausgeprägte Feindschaft gegenüber Israel und die damit verbundenen antisemitischen Narrative. Welche Bedeutung hat dies im schiitischen Islamismus iranischer Prägung und welche Konsequenzen kann das für Jüdinnen und Juden in Deutschland haben?
Für die Islamische Republik ist der Hass auf Israel, auf die Zionisten und letzten Endes auch auf die Juden konstituierend. Seit Entstehung der Islamischen Republik hat sie eine ganz, ganz stark anti-israelische Strategie verfolgt, die sich auch immer wieder in antisemitischen Ausfällen ausgewirkt hat. Man denke nur an den Ex-Präsidenten im Iran, der einmal den Holocaust geleugnet hat. Ja, das ist so ein bisschen Folklore der Islamischen Republik, aber das verweist doch auf tiefer liegende Probleme, einen ausgeprägten Hass auf die Juden und auf die Israelis. Das wird dort relevant, wo es zur Strategie wird, im Nahen Osten ohnehin, aber vor allem, wenn es um Anschläge in der westlichen Welt geht. Und man kann nun auch in den letzten Jahren beobachten, dass dieser Hass auf Israel und die Juden ein gemeinsamer Nenner ist, der beispielsweise die Zusammenarbeit mit der Hamas erleichtert. Und nun gibt es noch ein etwas neueres Phänomen. Die Franzosen nennen das Islamo-Gauchisme. Das ist etwas schwierig zu übersetzen. Man kann vielleicht übersetzen als Linksislamismus. Und das sind große Sympathien deutscher Linker, vor allem aber auch Linksextremisten, die sich vor allem seit dem 7. Oktober 2023 niederschlagen. Es gibt ja seitdem das Phänomen der sogenannten pro-palästinensischen Demonstrationen, die häufig pro-Hamas oder pro-PFLP-Demonstrationen sind. Und es ist ganz typisch, dass sich dort Linksextremisten treffen mit Hamas-Anhängern und mit Anhängern auch der Hisbollah und der Islamischen Republik. Und die demonstrieren dort gemeinsam. Die haben also eine gemeinsame Sache gefunden. Nachweise für eine intensivere Zusammenarbeit, die gibt es bisher nicht. Also die Hamas operiert für sich, die Hisbollah operiert für sich.
Kommen wir zum Schluss zur Islamismusprävention und was die Islamismusprävention in dem Feld bewirken kann. Würden Sie sagen, dass der schiitische Islamismus in Deutschland aus Ihrer Sicht eine relevante Anziehungskraft auf Jugendliche hat?
Ja, ich glaube, dass man das sehr deutlich sagen kann. Und da kommen wir so ein bisschen zu unserer Frage vom Anfang zurück. Die große Attraktivität des sunnitischen Salafismus und Dschihadismus von Organisationen wie des Islamischen Staats, vor allem in den letzten Jahren, hat verdeckt, dass wir es eben in einigen Nischen mit einer schiitischen Radikalisierung zu tun haben. Wenn Sie beispielsweise anschauen, wie sich junge Libanesen schiitischer Provenienz verhalten, dann werden Sie feststellen, dass es da durchaus eine große Radikalität gibt und vielleicht auch das, was wir eine Radikalisierung nennen. Meines Erachtens spielt das in der deutschen Präventionsszene kaum eine Rolle. Möglicherweise, weil es unbekannt ist, möglicherweise, weil das Phänomen doch sehr viel kleiner ist. Es gibt ganz einfach nicht so viele libanesische Schiiten, die in Deutschland leben oder vielleicht auch schon einen deutschen Pass haben. Wir haben es durchaus zu tun mit einer größeren Radikalisierung bei jungen Palästinensern, besonders bei denen, die, das scheint mir zumindest so zu sein, die aus den Lagern im Libanon kommen, beziehungsweise deren Eltern aus den Lagern im Libanon gekommen sind. Das mag allerdings so ein Lokalphänomen sein. Ich nehme natürlich besonders stark wahr, was hier in Berlin so alles los ist. Aber auch da gibt es das. Und dann haben wir eine nicht unerhebliche Zuwanderung von schiitischen Irakern, aber auch schiitischen Afghanen und Pakistanis in den letzten Jahren. Da hat es durchaus einige Hinweise gegeben, dass junge Leute dort vorher in verschiedenen schiitischen Milizen unterwegs waren, dort gekämpft haben, für Iran gekämpft haben, in den Bürgerkriegen in Syrien, im Irak, in Afghanistan. Auch dieses Phänomen darf man aus meiner Sicht nicht vollkommen außer Acht lassen. Ein großes Problem ist, dass über diese Gruppen nicht ganz so viel bekannt ist und letzten Endes sich deshalb bisher vor allem die Sicherheitsbehörden damit befassen.
Würden Sie angesichts der Relevanz dieses Themas sagen, dass auch schiitischer Islamismus in Deutschland auch Thema für zivilgesellschaftliche Islamismusprävention ist? Und wenn ja, wo sehen Sie mögliche Handlungsfelder?
Ja, also wenn man zivilgesellschaftliche Prävention für ein wichtiges Thema hält, dann sollte man sich auch diesem Thema widmen. Das merkt man doch in den letzten Jahren sehr, sehr deutlich, dass es eine ganz breite Mobilisierung gibt infolge des 7. Oktober 2023. Und genauso wie man sich mit der Prävention von sunnitischem Salafismus und Dschihadismus befasst, sollte es Arbeitsfelder, sollte es Spezialisten geben, die sich hiermit befassen. Der erste Schritt wäre aus meiner Sicht allerdings zunächst einmal so eine Art Mapping, dass man mal versucht festzustellen, wie groß ist das Problem eigentlich, wo existiert es, an welchen Schulen müsste man vielleicht damit beginnen, in welchen Stadtvierteln, wo. Und natürlich wissen wir das so ungefähr, wir kennen das anekdotisch und es gibt ja auch durchaus einige Autoren, die sich mit dem Thema befasst haben. Ich denke da etwa an Ralf Radbahn, der eine ganze Menge Kenntnisse in dem Bereich besitzt. Aber meines Erachtens ist das Thema systematisch noch nicht erfasst worden.
Und welche Aufgaben sehen Sie hier für Sicherheitsbehörden und die Politik noch zum Abschluss?
Naja, für die Sicherheitsbehörden ist zunächst einmal das wichtigste Thema die möglichen Anschläge und alles, was in diese Richtung geht, zu verhindern. Und das war in den letzten Monaten schwer genug. Es hat all diese, vor allem natürlich in den Benelux-Staaten und in Großbritannien, aber zum Teil auch in Deutschland, erste Übergriffe gegeben. Ich glaube, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass vor allem die USA in Zukunft nicht mehr bereitstehen, wenn es darum geht, Attentate in Deutschland und in Europa zu verhindern. Nicht nur deshalb, weil sie nicht mehr der Verbündete sind, wie der sie noch vor ein paar Jahren waren, sondern auch deshalb, weil nun einmal das Personal fehlt. Ja, wir wissen das alle, dass es da Säuberungen im FBI gegeben hat, die dafür gesorgt haben, dass ganz, ganz viele wichtige Leute gegangen sind, kenntnisreiche Leute gegangen sind. Wir sollten uns deshalb nicht darauf verlassen, dass alle möglichen Attentate von den USA oder auch von Israel verhindert werden. Wir müssen da, oder die deutschen Sicherheitsbehörden müssen da neue Kompetenzen aufbauen. Und ich denke da vor allem an die Überwachung sozialer Medien, Internet und so weiter. Das ist eine Voraussetzung, Anschläge zu verhindern, aber auch eine Voraussetzung dafür, die Tiefe des Problems und auch seine Bedeutung im Vergleich zu anderen Radikalismen wirklich zu verstehen. Und ich glaube, da sind unsere Sicherheitsbehörden nicht gut.
Das Gespräch hat deutlich gemacht, schiitischer Islamismus spielt in Deutschland zahlenmäßig eine eher begrenzte Rolle. Dennoch ist es ein Themenfeld, das genauer betrachtet werden sollte. Gerade dort, wo staatliche Einflussnahme, transnationale Netzwerke, antisemitische Feindbilder und Einschüchterung von Regimekritikerinnen und Kritikern zusammenkommen. Für die Islamismusprävention bedeutet das, der fachliche Blick sollte stärker auch schiitisch-islamistische Ideologien, Akteure und Einflussdynamiken einbeziehen. Es geht nicht darum, Menschen pauschal unter Verdacht zu stellen, es geht darum, problematische Ideologien und Einflussstrukturen zu erkennen, ohne ganze Communities zu stigmatisieren. Zur Differenzierung gehört auch, die Perspektive der Betroffenen mitzudenken. Menschen, die von Einschüchterungen, antisemitischen Bedrohungen oder dem Druck autoritärer Regime betroffen sind, sollten mitgedacht werden. In der nächsten Folge von Knickstalks geht es um Syrien. Meine Kollegin von UFUG spricht darüber, was sich seit dem Sturz des Assad-Regimes in islamistischen Milieus verändert hat online und offline, und welche Herausforderungen sich daraus für die Islamismusprävention in Deutschland ergeben können. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zu KNIX Connect und zu unseren Angeboten findet ihr wie gewohnt auf unserer Website.
Dieser Podcast ist Teil von KNIX Connect, dem Verbund Islamismusprävention und Demokratieförderung. KNIX Connect wird umgesetzt von ufug.de, Modus ZAD, Modus Zentrum für angewandte Deradikalisierungsforschung, IFAG, Verein für multikulturelle Kinder- und Jugendhilfe Migrationsarbeit und der Bundesarbeitsgemeinschaft religiös begründeter Extremismus, kurz BAG RELEX. Alle Träger werden im Rahmen von KNIX Connect durch das Bundesprogramm Demokratie leben des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Weitere Förderung erhalten wir von der Landeskommission Berlin gegen Gewalt. Der Podcast stellt keine Meinungsäußerung des BMBFSFJ, des BAFZA oder der weiteren Mittelgeber dar. Für inhaltliche Aussagen und Meinungsäußerungen tragen die Publizierenden dieser Veröffentlichung die Verantwortung.